Geschichte der Osterinsel ist ja, es gab ja eine Überbevölkerung dort, dann im, weiß ich nicht, 15., 16. Jahrhundert, dann gab es, dann haben die Insel komplett abgeholzt, die haben alle Tiere, die dort waren, quasi ausgerottet, die haben dann versucht, durch Agrartechniken, die ziemlich ausgefuchst und modern quasi gewesen sind, die Erträge, die sie da bewirtschaftet haben, zu erhöhen. Das hat alles nichts genutzt und dann ist die Kultur dort kollabiert und es gab Bürgerkriege und was weiß ich alles. Und im Rahmen dieser Bürgerkriege und des kulturellen Kollaps der Polynesier dort, sind auch die Steinfiguren umgestürzt worden und dieser alte Glaube an die Steinfiguren ist erodiert und hat sich in sein Gegenteil quasi verkehrt.
Ja, das war Dirk. Dirk, mein absoluter Lieblingsgast. Ich glaube, zum dritten Mal hier zu Gast im Off the Path Podcast. Wahnsinn. Geiles Thema, Osterinseln. Oder die Osterinsel. Richtig gut. Ich freue mich sehr, dass Dirk die Zeit gefunden hat. Wir haben diese Folge vor einer Weile aufgenommen und ich freue mich sehr, sie endlich hier veröffentlichen zu können. Allgemein freue ich mich mal wieder hier zu sein und mit euch zu sprechen. Ach, ich stelle mir vor, wie ihr gerade irgendwie commutet, also irgendwie im Bus oder in der U-Bahn sitzt und zur Arbeit fahrt oder zurück oder der ein oder andere ist vielleicht in einem Langstreckenbus in Südamerika oder in Indien oder so unterwegs oder beim Backpack in Australien. So viele Gesichter, so viele Ohrmuscheln, die gerade fleißig zuhören. Schön, 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 schön. Es ist eine Weile her, seitdem ein richtiger Podcast veröffentlicht worden ist. Und ich möchte es noch schaffen, dass da irgendwie im Datum September steht und nicht schon Oktober. Dann wären in den letzten 2 Monaten tatsächlich nur 2 Folgen online gegangen. Eine reguläre Folge, das war die Folge 122 mit Vanessa und David über ihre Hüttenwanderung in Südtirol und unsere Abenteuerhappenfolge aus Spanien, wo wir von der Polizei gestört worden sind. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Falls nicht, dann hört gerne nochmal rein in die letzten Folgen. Allgemein warten hier auf den Podcast mittlerweile, ich weiß gar nicht, 140 Folgen ungefähr auf euch. Also falls ihr mal länger unterwegs sein solltet, einen langen Flug oder so habt und nebenbei irgendwelche interessanten Reisegeschichten hören wollt, dann ist hier auf jeden Fall genug Content für euch parat. Alles kostenlos natürlich, wie ihr es von uns kennt. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wieder zurück zu sein. Wir sind zurück von unserem Roadtrip. Wir haben 4 Podcast-Folgen für euch aufgenommen. Die werden in den nächsten Wochen peu à peu, okay, das ist ein schlechtes Wort fürs Podcasten, da puste ich so in das Mikrofon. Also die werden langsam dann veröffentlicht. Und für alle die so, ja, sich noch mehr für dieses Thema interessieren, was wir jetzt in den letzten 3 Wochen erlebt haben, unsere Reise durch Nordspanien, ein bisschen durch Frankreich, dann schaut sehr, sehr gerne auf YouTube vorbei, denn dort wird heute Abend die erste Folge der Reise veröffentlicht. Tag 1 und 2 kommen heute raus, unter anderem auch wieder ein Besuch von der Polizei. Sehr, sehr interessant, am allerersten Tag. Was, wie, wo und warum das passiert ist, erfahrt ihr, wie gesagt, auf YouTube. Ich sage nur so viel, Line ist schwer kriminell. Line musste nochmal eine extra Behandlung durchgehen, musste nochmal befragt werden von einem sehr, sehr netten Schweizer Polizisten. Und warum sie diese Prozedur durchstehen musste und welche Fragen ich mir dabei gestellt habe, mit dem ich da zusammen bin, erfahrt ihr dann heute Abend auf YouTube. Ist eine Anmoderation wie für eine Fernsehsendung, ne? Machen wir es alles hier ein bisschen spannender. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wir sind zurück aus Spanien. Der ein oder andere hat es mitbekommen, wir sind überfallen worden. Also nicht wir persönlich, also nicht am Körper, sondern unser Auto ist eingebrochen worden in unserem Auto und es ist ganz, ganz viel geklaut worden. Entsprechend bin ich gerade sehr damit beschäftigt, Versicherungen und Anzeigen und Ämter und Co. Alles zu durchgehen. Das raubt mir sehr viel Zeit. Ich muss mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mit dem einen oder anderen Amt hier streiten in Garmisch, weil sie sehr korrekt sind, was ja auch alles schön und gut ist. Aber seit 30 Jahren sind andere Ämter so ein bisschen schlampig gewesen. Entsprechend kenne ich das so gar nicht. Und stellt sich irgendwie heraus, dass ich irgendwie keinen Ausweis bekomme, weil mein Name nicht mein Name ist. Hört sich irgendwie komisch an und irgendwie vielleicht auch irgendwie ein bisschen lustig, aber ehrlich gesagt war es überhaupt nicht lustig gestern. Habe wirklich viele Stunden, ich habe 1-2 Stunden im Amt verbracht und mich aber dann tatsächlich mit denen richtig gestritten. Wir wurden meine zwischenzeitlich laut, weil wir irgendwie nicht verstehen wollten, dass das System so ist und irgendwie, naja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich in Spanien geboren bin und ich kann das gar nicht erklären, ich kann es nicht kurz erklären, vielleicht mache ich darüber mal eine Podcast-Folge, aber auf jeden Fall ist das alles irgendwie sehr, 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 sehr komisch. Der Aussteller meinte, der hätte letztens einen Brief vom Innenministerium bekommen, in dem drin steht, dass 8% aller Pässe in Deutschland falsch ausgestellt worden sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meiner einer von diesen 8 Millionen ist. Und das wieder auszuklamüsern, ist Wahnsinn. Ich habe nicht den Fehler gemacht, den hat irgendwie vor 30 Jahren irgendwer anders gemacht. Und in diesen 30 Jahren ganz viele weitere irgendwie weitergeführt. Und ich bin jetzt der Gearschte, der irgendwie herausfinden muss, wie ich das wieder gerade mache, regel. Wahnsinnig anstrengend, weil, naja, das mache ich halt nicht jeden Tag, ne? Also man kann sich vorstellen, wie es einem geht. Also das zum Thema Einbruch. Einbruch ist nicht nur Einbruch. Einbruch ist nicht nur, die werden ein paar Sachen geklaut, die ersetzt werden, ganz schnell, sondern es ist halt in dem einen oder anderen Fall halt auch richtig, richtig anstrengend und erfordert ganz viele Nerven und ganz viel Geduld. Und hätte ich auch nicht gedacht. Zum Thema Einbruch selbst, da werde ich vielleicht mal, wenn ihr Interesse habt, also dieses Interesse muss man natürlich auch aussprechen oder halt schreiben, indem ihr entweder eine Bewertung hinterlasst oder mir auf Twitter oder Instagram schreibt oder eine E-Mail. Das wäre ganz toll. E-Mail ist podcast@offthepath, Instagram ist @offthepath, Twitter ist s_cannabis, Cannabis, Cannaves, seht ihr auch beim Podcast, wie das geschrieben wird. Genau, also wenn ihr darüber mal einen Podcast hören wollt, einen eigenständigen, was ich so alles durchmache und was der Rattenschwanz eines solchen Einbruchs ist und mit sich trägt, dann mache ich das gerne. Und ansonsten aber zurück zum Thema. Heute ist die 123. Off the Path Podcast-Folge, wo ich einen tollen, tollen Gast hier zur Seite habe, beziehungsweise auf der anderen Seite des Mikrofons. Er saß mit Sicherheit, glaube ich, zu Hause in Deutschland, kam zurück von den Osterinseln oder von der Osterinsel. Dirk ist zum dritten Mal hier Gast im Podcast, der Planetenreiter. Ein toller Gast, der sehr gut reden kann, immer sehr, sehr gut vorbereitet ist. Der mir das Leben und die Arbeit als Podcaster sehr einfach macht, was ich ganz toll finde. Und entsprechend finde ich, ihr solltet auf jeden Fall mal seinen Blog dort vorbeischauen, euch seine Beiträge durchlesen und ihm auf jeden Fall eine Nachricht schreiben, was für ein sympathischer Typ er ist, weil er macht es wirklich echt super. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist die 123. Off the Path Podcast-Folge. Alle Shownotes, der Link zu Dirks Blog findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 123. Recht einfach zu merken, Folge 123. Und dort findet ihr alle Infos zu Dirk, zu diesem Thema. Und Ansonsten, last but not least, kurz bevor diese Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Drausgänger ist ganz neu. Schaut gerne mal vorbei. Wir haben ein neues Design. Wir haben ein exklusives Abenteurerprogramm eingerichtet, wo ihr Punkte sammeln könnt für Rabatte. Rabatti, also richtig cool. Wird auch sehr gut angenommen von vielen von euch. Also geht gerne auf www.drausgänger.de. Und unten links findet ihr das exklusive Abenteurerprogramm, wo ihr Punkte sammeln könnt für Rabatte im Shop. Und wenn wir schon bei diesem Thema Draußgänger sind, diese Woche kommen neue Produkte, ganz viele tolle neue Produkte. Schaut also regelmäßig rein, meldet euch für den Newsletter an, denn unter anderem bekommen wir eine Lieferung aus den USA, die sollte eigentlich schon letzte Woche da sein, aber DHL ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Dieses Paket wechselt die ganze Zeit zwischen Sachsen und Bayern hin und her, aber es sollte jetzt wirklich heute oder morgen geliefert werden. Es sind ungefähr 20 Decken von Sackcloth and Ashes. Ich weiß, ganz viele von euch diese Decken lieben, sie von uns kennen. Und da kommen, wie gesagt, um die 20 Decken jetzt heute oder morgen oder im Laufe der Woche an. Sehr, 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 sehr geil. Also schaut vorbei, regelmäßig, meldet euch für den Newsletter an, dann bekommt ihr Bescheid. Und, auch sehr geil, es gibt zwei neue Tassendesigns. Ja, welche Länder oder welche Motive drauf sind, verrate ich an der Stelle nicht. Ich kann euch aber sagen, sie sind sehr, sehr geil. Sie sind sehr beliebt und sie liegen uns sehr nah am Herzen, die eine zumindest. Und genau, also ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Schaut also diese Woche
täglich.
Also schaut einfach mal vorbei, meldet euch für den Newsletter an, wie gesagt, und dann bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid. Da müsst ihr nicht jeden Tag reinschauen. Sie werden auf jeden Fall im Laufe der Woche ankommen und dann auch online gehen. Ich freue mich sehr, wenn das dann der Fall ist. Und genau, jetzt nach 10 Minuten Intro gibt endlich diese Folge, die 123. mit Dirk, dem Planetenreiter über die Osterinseln. Ganz viel Spaß und danke, dass ihr dabei seid.
Dirk, schön, dass du wieder da bist.
Ja, morgen Sebastian.
Ich habe dich vermisst.
Ja, jetzt übertreibst du. Ja, ich höre ja immer zu und ab und zu, ich höre ja den Podcast immer gerne in der S-Bahn und ab und zu schreibe ich, wenn mir wieder was einfällt, wo ich denke, ach, könnten wir mal drüber reden. Deswegen, dann hatte ich ja eine E-Mail geschickt mit ein paar Themen drin und du hast dann gesagt, ja, lass uns doch mal über die Osterinsel.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Versprechen.
Ja, wir haben das letzte Mal im Oktober letztes Jahr gesprochen und das ist jetzt quasi dein dritter Podcast hier, richtig?
Ich befürchte, es ist sogar schon der vierte.
Vierte?
Ja.
Also du bist am meisten schon da gewesen.
Ja.
In 2 Jahren 4 Folgen.
Ja, super.
Wow. Sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, es macht auch immer wahnsinnig Spaß. Du hast eine sehr angenehme Stimme und entsprechend, und du hast viel erlebt.
Ja, ja.
Und heute sprechen wir über die Osterinsel. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, das ist die Osterinsel, nicht die Osterinseln. Es ist nämlich nur eine.
Richtig, es ist nur eine und es ist eine der am weitesten von irgendwas entfernt gelegensten Orte auf der Erde. Ich glaube, der weit entfernteste von irgendwas gelegene Ort sind tatsächlich die Hawaii-Inseln. Aber die Osterinsel ist auch sehr weit von allem entfernt. Man sieht es so auf der Landkarte und dann denkt, naja, die ist schon irgendwie mitten im Pazifik. Wenn man sich mal da die Kilometerangaben vor Augen hält, die ist von der südamerikanischen Küste 3700 Kilometer entfernt. Und das nächstgelegene größere Land Richtung Westen dann ist Tahiti, sind die Gesellschaftsinseln. Die sind 4200 Kilometer entfernt.
Verrückt, also es ist wirklich mitten im Nirgendwo. Die Osterinseln gehören, ist es eigenständiges Land oder gehören doch zu die Cookinseln, Weihnachtsinseln gehören zu Australien, ne? Und Osterinseln ist ein eigenständiges Land oder wie ist das?
Nein, das gehört zu Chile.
Okay. Also,
kulturell und geografisch gehört es zu Polynesien. Und politisch gehört es zu Chile. Also es ist, die Chilenen haben das 1888 oder sowas annektiert. Da hat es eigentlich niemandem gehört. Außer den Polynesiern natürlich, die da selbstverständlich schon vorher da waren, vor den Chilenen. Und jetzt gehört es zu Chile. Es gibt eine kleine Unabhängigkeitsbewegung dort, aber im Prinzip ist, ich habe jetzt ein bisschen drüber gelesen, es gibt ein paar Leute, die haben eine eigene Flagge und die wollen es unabhängig haben. Aber eigentlich ist es nicht alleine überlebensfähig. Also die Chilenen, die haben die Infrastruktur da aufgebaut, den Flughafen, das Städtchen, den Nationalpark, die fliegen dahin von Santiago aus immer. Im Prinzip wäre die Insel, glaube ich, unabhängig nicht überlebensfähig. Die haben ja nur eine Einnahmequelle, ist der Tourismus, aber es ist jetzt ja nicht so, dass da Massen von Touristen hinkommen. Ich habe es nochmal nachgelesen. Es sind 100.000 Besucher im Jahr. Das ist ja ein Klacks.
Also. Das ist wirklich gar nichts. Ich glaube, Garmisch-Partenkirchen hat am Tag 16.000. Also schafft es die 100.000 ziemlich schnell.
Richtig. Und das Schöne an der Osterinsel ist, oder das trifft fast alles in Südamerika zu, ist immer noch relativ leer. Man kann immer noch, wenn man früh irgendwo ist, jetzt hier auf der Osterinsel an den Steinköpfen, kann man die für sich alleine haben. Also das sind immer noch auch über den Tag verteilt. Also ist es wirklich ziemlich, ziemlich ruhig dort. Es ist kein Massentourismus in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht in der Hochsaison, ich war jetzt ja nicht da in der Hochsaison, aber ich war in der Nebensaison da. In der Hochsaison ist hier Januar bis März. Aber sehr viel mehr ist dann auch nicht los, weil die 100.000 Leute verteilen sich auch doch schwerpunktmäßig über die Wochenenden. Mhm. Viele chilenische Familien, die mit Kind und Kegel dann übers Wochenende dahin fliegen, da ein bisschen wandern gehen und sich die Steinköpfe angucken und dann am Sonntagmittag wieder nach Santiago zurückfliegen.
Das ist aber auch ein bisschen weite Reise für ein Wochenende, oder? 3.000 Kilometer fliegst du in wie vielen Stunden? Vier Stunden?
Ich flieg schon fast 5 Stunden von Santiago. Das ist schon ein Stück, aber die fliegen...
Das ist quasi, als wenn wir fürs Wochenende nach Marokko fliegen. So. Nee, noch weiter.
Ja, ich glaube, es ist noch weiter. Also 3.700, ja, das ist schon so, ja.
Das ist quasi Wochenende in Dubai.
Ja, so genau. Fliegt man ein bisschen länger, glaube ich, nach Dubai, aber es kommt so hin. Ja. Also die fliegen morgens los, die Flieger, die fliegen so um 10. Dann hast du, glaube ich, 2 Stunden Zeitverschiebung bis so gegen 13 Uhr da. Und dann fliegen die Sonntagmittag wieder zurück.
Verrückt.
Ja. Und dann sind so die Unterkünfte und so auch ein bisschen voller und ist ein bisschen Betrieb, aber so in der Woche ist da sehr ruhig. Also zum Chillen ist es auch wirklich eine nette Ecke.
Also Anreise ist immer mit dem Flugzeug, außer genau. Man hat ganz viel Zeit und nimmt einen Frachter.
Die Anreise ist, also es gibt nur 2 Routen, um hinzufliegen, nämlich von Santiago de Chile. Und von Papeete auf Tahiti gibt es einen Flug. Mhm. Boote gibt's, regelmäßige Frachter gibt es keine. Es gibt so ein paar Yachten, die dann hinfahren, private, aber es gibt keinen regelmäßigen Schiffsverkehr, Fähren oder sowas gibt's nicht. Es gibt ein paar Kreuzfahrtschiffe, die da ab und zu mal dann vor Rede liegen und ihre 3000 Kreuzfahrttouristen ausspucken, aber auch selten. Das ist einfach zu abgelegen. Also da kommen eigentlich nur die Schiffe vorbei, die eine Weltumrundung machen und die lange Anfahrt und die Leere dazwischen in Kauf nehmen. Da würde ein Schiff, wie lang fährt ein Schiff in der Woche oder so? Also schon... Also es gibt nur 2 Flüge von Papeete auf Tahiti, der geht einmal die Woche. Und von Santiago kann man täglich hinfliegen mit der LATAM. Also es gibt auch nur eine Fluggesellschaft, das ist die chilenische Fluggesellschaft. Die fliegt täglich von Santiago.
Okay, also die haben Monopol, entsprechend teuer.
Die Flugtickets sind relativ teuer, die kosten schon so 800, 900 Euro hin und zurück. Ja, es ist halt ein langer Flug und es ist nur eine Fluggesellschaft, die Strecke bedient, wie du schon sagst.
Ja, klar. Also,
ist teuer. Wir hatten das im Round-the-World-Ticket, kann man es einbauen, wenn man sich ein Round-the-World-Ticket kaufen will, dann muss man, die sind ja meistens immer nur in eine Richtung gültig, also man kann nicht hin und zurück fliegen mit dem Round-the-World-Ticket, man muss als von Santiago aus hinfliegen und fliegt dann nach Papeete auf Tahiti weiter oder umgekehrt. Wobei die meisten Round-the-World-Tickets fliegt man eigentlich in Richtung Westen. Keine Ahnung warum, aber ist so. Und dann kann man das in ein Round-the-World-Ticket von der One World Alliance kann man das einbinden, weil die LATAM zu One World gehört.
Okay, ja, ja. Also Star Alliance mit Lufthansa und Co. würde halt so gar nicht gehen.
Würde gar nicht gehen, richtig.
Also muss man auf British Airways, Qatar, LATAM und ähnliche zurückgreifen.
Richtig. In Südamerika ist die LATAM die größte Fluggesellschaft. Die fliegt ja auch in allen anderen Ländern. Die hat eigene Ländergesellschaften, also in Peru und Ecuador und was weiß ich wo. Und man kann es, wenn man in Südamerika unterwegs ist, auch sehr gut verbinden. Nach Santiago ist ein ziemlich großer Flughafen. Da kann man eigentlich von fast allen südamerikanischen Hauptstädten aus mit einem relativ kurzen Flug hinfliegen.
Okay. Also ihr seid quasi von, also ihr seid ja dann auf eurer Weltreise, habt ihr quasi einen Stopp in Südamerika gemacht, beziehungsweise in Chile und dann quasi von dort aus Südamerika bereist mit eigenen Inlandsflügen oder?
Nee, wir sind von den Galapagos, von Ecuador, Galapagos-Inseln und dann Peru, unser fast jährlicher Zwischenstopp in Peru, den hatten wir, 3 Wochen hatten wir in Peru und sind dann von Lima nach Santiago geflogen.
Ah ja, okay.
Da fliegt man, also ich glaube 3 Stunden oder sowas fliegt man da. Santiago hatten wir von vornherein, ist einer dieser Orte, wo ich auch nach Recherche gedacht habe, naja, was will ich in Santiago, da gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Hatten wir auch nur 3 Tage oder sowas eingeplant und sind dann auch nach 3 Tagen direkt weiter. Man kommt mit dem Taxi ganz gut zum Flughafen, denn es ist auch nicht so teuer. Ich meine, es kostet so 15 Euro von der Innenstadt in Santiago. Also das ist machbar. Ich lese auf dem Netz, dass viele Leute sagen, die Osterinsel ist teuer und da kann man so als Traveler oder als Backpacker nicht so unbedingt hin. Kann man aber doch, wenn man den auf der Osterinsel selbst ist es bezahlbar. Der Flug ist halt sozusagen, das ist das Teure an der ganzen Angelegenheit. Mhm.
Hat dich denn die Einbindung mit dem Weltreiseticket quasi deutlich mehr gekostet?
Nein, das Weltreiseticket, das kann man ja man kann das ja in Etappen kaufen bei der One World.
Also du kannst so x Stops, ne? Also richtig, kannst irgendwie ja, so 4 Stops, 6 Stops, 9 Stops.
Die haben eine gute Webseite, wo man das ausprobieren kann und dann kriegt man sofort gesagt, was es kostet. Das war jetzt kein Problem. Das Witzige ist, dass die One World, da muss man dann, das muss man wissen, die hat keinen Weiterflug von Tahiti. Da muss man dann sozusagen eine leere Etappe einbauen in sein Round-the-World-Ticket und muss von Tahiti dann mit Air New Zealand irgendwie hin weiterfliegen. Wenn man weiter will nach Neuseeland, Australien, wenn man in die Inselwelt von Polynesien weiter möchte, dann kann man da irgendwie über die Cookinseln, über Neukaledonien und so weiter, gibt es dann noch Flüge. Oder man fliegt zurück. Man kann auch von Tahiti nach Hawaii fliegen oder nach Tokio. Aber das ist dann alles nicht mehr One World. Da muss man also eine Nicht-One-World-Etappe in sein Round-the-World-Ticket einbauen.
Das kann man quasi über die Webseite auch alles direkt machen.
Die Webseite, wenn man mit der Suchmaschine deiner Wahl danach sucht, bekommt man, wenn man da sucht One World, Round-the-World-Ticket, bekommt man auf so einer Webseite, die Star Alliance hat das übrigens auch, da kann man die Routen ausprobieren, man kann gucken, wie die Flüge gehen und dann kriegt man auch einen Preis angezeigt. Mhm. Man kann ein Round-the-World-Ticket, wir hatten jetzt ja relativ wenige Stops, weil wir nicht so die Abhetzer und Abhaker von Reisezielen sind, kann man für 3.000 Euro eigentlich ein super geiles Ticket bekommen.
Sehr cool.
Ja.
Und das ist gut, also dass man halt einfach auch so an so abgelegene Orte damit kommt und dadurch halt auch einfach nicht so viel mehr bezahlt, wenn man jetzt, also ich würde fast sagen, dass One-Way-Tickets einzeln buchen, wenn man auf die Osterinseln möchte, das dann schon teurer macht.
Weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Man muss halt wissen, und das ich habe es übers Reisebüro diesmal gemacht, das Buchen, weil mir das so viel Gefrickel war. Und aus Faulheit habe ich dann das Reisebüro gefragt, könnt ihr eine Weltreise machen? Ich habe die und die, ich möchte hier und hier hin. Und die kannten zum Beispiel diesen Flug gar nicht von der Osterinsel nach Tahiti. Ich kannte den Flug, ich bin ja so ein bisschen an Fliegen und Flugzeugen und so interessiert. Und für mich war das einer der Hauptgründe, auf die Osterinsel zu fahren, weil ich diesen legendären Flug machen wollte, der quasi 4.000 Kilometer über den Pazifik geht und auch nur einmal die Woche. Das war so ein Wunsch von mir, den ich da unbedingt mit einbauen wollte. Und aus dem Grund mehr oder weniger ist dann die Osterinsel in die Weltreise eingebaut worden. Aber die Osterinsel als solches hat natürlich auch noch einen großen mythischen Faktor für viele Reisende, dorthin zu fahren. Denn das ist ja jetzt diese Steinfiguren und die Geschichte der Osterinsel ist halt schon ziemlich ungewöhnlich und spektakulär. Und deswegen lohnt die sich zu besuchen. Auch wenn man jetzt als Airline oder als Fluginteressierter so spinnerte Sachen machen möchte, wie unbedingt mal diese Flugstrecke fliegen.
Mhm. Ja, ja. Lass uns mal eben kurz auf die Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, mal drauf eingehen. Was steckt denn dahinter? Also soweit ich weiß, und ich habe mich jetzt nicht großartig informiert, weiß man ja bis heute nicht, wie diese Statuen da hingekommen sind und wie sie überhaupt da verankert sind. Die sind ja ziemlich tief im Boden drin.
Ne? Nee, gar nicht.
Nee? Okay.
Die Polynesier haben die Insel so im 5. bis 8. Jahrhundert entdeckt. Und haben die besiedelt von Westen aus kommen, von den Marquesas. Das ist eine Inselgruppe, die gehört jetzt zu Französisch-Polynesien. Sind die mit ihren Booten also in die Weiten des Pazifik gefahren, haben die Osterinsel entdeckt. Die haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, die haben keine Schriftkultur. Es ist eine mündliche Überlieferungskultur, die Polynesier haben. Deswegen kann man das nur so anhand von Ausgrabungen irgendwie verifizieren oder nachverfolgen, und er weiß es so ein wenig. Und dann haben die so ab dem 13. Jahrhundert haben die diese Steinfiguren errichtet, die wir jetzt eigentlich alle so vor Augen haben, wenn man an die Osterinsel denkt, und haben die rund um die Insel herum aufgebaut. Meistens an der Küste und meistens gucken sie ins Landesinnere. Also man denkt irgendwie, die Figuren würden aufs Meer rausgucken, aber das Gegenteil ist der Fall. Die gucken alle, bis auf eine Gruppe, ins Landesinnere rein. Die sind aus einem Steinbruch gemacht, der heißt Rano Raraku. Ich habe jetzt die Karte, die dir vom Nationalpark, die man dort bekommt, die habe ich vor mir liegen, weil die Namen sind schwer zu merken, muss ich zugeben. Rano Raraku ist auch einer der... Vielleicht das die tollste Sehenswürdigkeit auf der Insel. Das ist sozusagen dort, wo die Steinfiguren aus dem Stein herausgehauen wurden. Und von dort sind die dann auf die anderen Plätze auf der Insel geschafft worden. Wie die dahin geschafft wurden, weiß man nicht so genau. Man hat ja, es gibt ja so praktische Archäologen, die dann einfach sich so eine Steinfigur schnappen und sozusagen probieren, wie die zu transportieren wäre. Man vermutet, die sind stehend transportiert worden, auf Rollen. Mit so einer Ruckeltechnik. Das kann man auch, es gibt auch Dokus, die man auf YouTube sich angucken kann, wo das gezeigt wird. Das ist ganz plausibel. Und die Insel ist nicht sehr groß. Ich habe nochmal nachgeguckt, die ist 24 Kilometer maximal in der Länge und 13 in der Breite. Also ist auch wirklich ziemlich klein. Trotzdem natürlich diese Steinfiguren, die paar hundert, ich weiß nicht genau, wie schwer die sind, also ziemlich schwer, die sind so 10, 12, 15 Meter groß, die größten, und das muss schon ein ziemlicher Aufwand gewesen sein, die zu transportieren. Und in diesem Steinbruch in Rano Raraku, das ist ein wichtiger Teil der Sightseeing-Tour, die man dort machen kann. Da sind also halb fertige und halb aus dem Stein gehauene Figuren über diesen ganzen Bereich verteilt und stecken noch in der Erde drin. Das sind die berühmten Fotos, die man oft sieht, wo die so schräge Köpfe aus der Erde herausragen. Mhm. Das ist der Steinbruch, weil irgendwann die Arbeiten ja abgebrochen wurden an den Steinfiguren. Und irgendwann, so im 18. Jahrhundert ungefähr, haben die Leute auf Rapa Nui, das ist ja der native Name der Insel, die Rapa Nui-Bevölkerung hat irgendwann die Steinfiguren umgeworfen. Das heißt, im 18. Jahrhundert, ich glaube, als James Cook da war, waren die schon fast alle umgeworfen. Er war so 1772 oder sowas, war der dort. Da waren fast alle Steinfiguren schon umgeworfen. Und man hat sie dann als so diese Erforschung der polynesischen Kultur begann, so in den 1960er Jahren, da hat man angefangen, die Steinfiguren wieder aufzustellen. Und, ja, und die stehen, die berühmtesten Steinfiguren, das sind die in Ahu Tongariki. Das ist diese Reihe aus 15 großen Figuren, die am Meer steht, direkt, die auch ins Landesinnere gucken. Die sind sogar vor 30 Jahren oder so von einem Tsunami umgeworfen worden. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Welle gewesen sein muss, wenn man dann da steht und sieht diese 15 Riesenfiguren, die so sehr seltsam irgendwie einfach auf so einer Plattform, also auf so einer Steinplattform stehen. Die sind von der Welle mehrere hundert Meter teilweise ins Land reingespült worden. Die hat man 1990 erst wieder aufgestellt.
Krass, da kann man sich aber auch mal vorstellen, was für eine Gewalt diese Natur da sein muss oder allgemein ist.
Ja, und das ist, also wenn man dann da steht, das ist so ein flacher Strand quasi und da muss die Welle reingerauscht sein und diese riesigen Steinfiguren ins Landesinnere reingespült. Also das ist wirklich unglaublich. Einige hat man, wie gesagt, aufgestellt, einige liegen noch umgeworfen, da wo sie umgeworfen wurden, sind aber auch immer sehr malerische Städte, also um mal die Frage zu beantworten, was macht man eigentlich die ganze Zeit auf der Osterinsel? Ich denke, die meisten Leute kommen hin, um die Steinfiguren zu sehen. Für Fotografen auch immer tolle Motive, die zu sehen. Und dann kann man im Prinzip, wie kommt man auf der Osterinsel herum? Fangen wir mal so an. Oder fangen wir an bei Unterkünften. Wenn ich jetzt sozusagen das teure Ticket mir geleistet habe, beziehungsweise habe es ins Round-the-World-Ticket eingepackt, es gibt nur einen Ort auf der Osterinsel, der heißt Hangaroa. Das ist der Hauptort. Der hat so 6.000, 7.000 Einwohner. Ist eher ein Dörfchen. Da ist der Flughafen. Flughafen ist so eine Art Turnhalle mit einer Landebahn davor. Man kann vom Flughafen eigentlich in alle Unterkünfte laufen. Man kann sich ein Taxi nehmen, aber man kann auch überall hinlaufen. Es ist ein paar hundert Meter. Es ist echt ein Klacks. Es gibt so circa 150 Unterkünfte auf der Osterinsel. Also die ist so ziemlich auch von der Bandbreite her ziemlich gemischt. Ich habe Campingplatz über Dormroom in einem Hostel bis zu so 3-4-Sterne-Hotel. Die sind relativ teuer, auch dann die Hotels die 3-4-Sterne-Hotels sind ziemlich teuer, finde ich. Und so normales Hostel, so ein südamerikanisches, so ein Doppelzimmer kriegt man so mit eigenem Bad so 50, 60 Euro die Nacht, inklusive rustikalem chilenischem Frühstück. Also das ist an sich bezahlbar. Ich habe auch nochmal nachgelesen, es gibt einen Campingplatz, der hat sogar WLAN und Ablution Blocks, also so Toiletten und Duschen. Da kostet es, ich meine, 6 Euro die Nacht. Also man kann tatsächlich auch sehr preiswert dort unterkommen. Man sollte es nur frühzeitig buchen, weil dann es füllt sich dann doch relativ schnell. Besonders an Wochenenden, wie gesagt, wenn die Chilenen mit Kind und Kegel da zum Familienausflug hingehen, dann wird's halt doch relativ voll und dann wird's halt auch teuer. Und dann kann man aber, das kann man überall, die üblichen Hotelbuchungsplattformen, Booking oder Expedia oder was auch immer, kann man da eigentlich, hat man eine ganz gute Auswahl. Kann das im Vorhinein, ich würde es im Vorhinein machen, ich würde es nicht vor Ort machen. Es gibt eine Touristeninfo am Flughafen, die kann einen auch nochmal weiterhelfen. Wer jetzt sehr spontan hinkommt, was ich mir gar nicht so recht vorstellen kann, weil ja doch ein bisschen Vorplanung erforderlich ist, der findet da auch noch ein Hotel. Die Hochsaison ist, wie gesagt, Januar bis März. Da ist auch recht warm. Da sind so im Schnitt 25 Grad sowas, habe ich gelesen. Als wir jetzt da waren, da ist so Meerklima, nenne ich das immer. Es ist schön, die Sonne scheint, die Wolken ziehen vorüber, der Himmel ist blau. Ist aber, man braucht schon einen Pulli dann. Also es sind so 20, 21 Grad. Also eigentlich ganz angenehm. Und die Unterkünfte, wie gesagt, die sind alle in Hangaroa und dann kann man sich überlegen, es gibt einen Nationalpark, Rapa Nui Nationalpark. In diesem sind die ganzen Steinfiguren sozusagen organisiert. Und man muss wenn man die besuchen will, muss man sich ein Ticket für den Nationalpark kaufen. Das gibt's direkt am Flughafen, wenn man ankommt, oder es gibt ein Office von der Nationalparkverwaltung direkt an der Hauptstraße in Hangaroa. Da kann man das Ticket kaufen, das zählt 10 Tage ab Kauf und kostet so circa 80 Dollar, 80, mhm. 80 US-Dollar pro Person. Barzahlung only. Das muss man auch nochmal dazu sagen, es gibt nur 2 Geldautomaten auf der Osterinsel. 2 Banken, genauer gesagt, die einen hatten mehrere Geldautomaten, aber man muss sich überlegen, mit seinem Bargeld muss man ein bisschen aufpassen, dass man was mitnimmt. Die Geldautomaten gehen, das kann sein, dass die mal leer sind oder nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Und an dem einen Geldautomat geht nur Visa-Karte, an dem anderen geht nur Mastercard.
Okay.
Also das sind so Sachen, die muss man so ein bisschen einplanen in seiner Organisation. Generell glaube ich, also für mich, man braucht 2 Kreditkarten, man braucht immer eine Visa und eine Mastercard.
Besonders ist auch immer unsere Empfehlung, ja. Also beide abzuschließen.
Besonders in Südamerika, da ist man manchmal echt am Ende der Welt und da geht nur Visa, warum auch immer. Auch jetzt in Peru, als wir jetzt in Peru gewesen sind, da ging in der ganzen Ecke ging nur Visa. Und wenn ich dann halt nur eine habe, also das sollte man sollte beide haben. Und dann an den Geldautomaten variieren. Man sollte aber auch genug Bargeld dabei haben, weil zum Beispiel das Boleto, das Ticket für den Nationalpark, die Eintrittskarte, die kann man nur bar bezahlen.
Welche Währung haben die dort?
Die haben chilenische Pesos dort.
Okay.
Wer von Tahiti kommt, der kann sein Geld nicht umtauschen und wer nach Tahiti weiterfliegt, das gehört ja zu Frankreich, Tahiti, der kann die chilenischen Pesos dort nicht eintauschen.
Hast du noch ein paar Euro dabei?
Ja, in Tahiti haben sie keine Euro, witzigerweise, sondern die haben so eine eigene France, haben die da, so Südsee-Franc oder sowas heißen die. Ja, also das geht auch nicht einzutauschen auf der Osterinsel, wer von der anderen Richtung kommt. Ansonsten kann man, es gibt noch, wie gesagt, 2 Banken, die tauschen noch Dollar und Euro und sowas um.
Mhm. Also immer am besten irgendwie so ein paar Notfall-Dollar und Pesos irgendwo in der...
Definitiv, ja. Man sollte etwas mehr Bargeld dabei haben. Es kann auch immer mal passieren, das ist mir auch schon oft genug passiert, auf so etwas abgelegenen Gegenden, dass, was weiß ich, die Internetverbindung ausfällt und dann geht gar nichts mehr. Dann gehen die Geldautomaten nicht, dann gehen die Banken nicht und dann man braucht immer Notgroschen im Bargeld. Besonders wenn man hier für das Ticket so viel Bargeld sozusagen abdrücken muss, das sollte man halt wissen. Denn ohne das Ticket, das wird kontrolliert, sollte man auch mal dazu sagen, es wird tatsächlich kontrolliert, kann man nicht die Steinfiguren besuchen. Es gibt ein paar Steinfiguren, die sind außerhalb des Nationalparks, in Hangaroa am Strand dort und die Küste drauf, die sind außerhalb des Nationalparks, aber die berühmten Steinfiguren, die von Ahu Tongariki und die Steinfiguren dort, wo sie hergestellt wurden, in Rano Raraku, da muss man das Ticket für haben.
Okay, gut. Die Landessprache, sprechen die dort Spanisch oder was sprechen die dann?
Sí, claro. Es wird Spanisch gesprochen. Die sprechen aber auch alle ganz gut Englisch in den Restaurants und so. Also braucht man keine Angst haben, dass man da nicht verstanden wird. Die Speisekarten gibt's auch immer in Englisch, teilweise sogar in Japanisch, weil relativ viele Japaner dort waren. Das fand ich auch spannend. Man kann aber von Japan tatsächlich recht easy hinfliegen auf die Osterinsel. Über Tahiti oder über Hawaii kommt man da ganz gut hin. Deswegen gab es relativ viele Japaner und die Speisekarten auf Japanisch. Aber es ist kein Problem, wer kein Spanisch kann, braucht keine Angst haben. Die sind da super nett, die Leute. Rapa Nui-Sprache, also die polynesische Sprache ist, das habe ich einmal nur auf der Straße gehört. Ansonsten ist es ziemlich stark von den Chilenen geprägt. Alle Schilder und so weiter, die Polizei und so, das ist alles chilenisch und spricht Spanisch. Aber wie gesagt.
Also ist das quasi wieder so ein typischer Fall, wo halt wieder quasi der fremde Mann gekommen ist und alles alte und traditionelle ein bisschen ausgelöscht hat.
Ja, das Interessante an der Geschichte, um da nochmal drauf zurückzukommen, die haben sich ja selber eigentlich so ein bisschen ausgelöscht. Die Geschichte der Osterinsel ist ja, es gab ja eine Überbevölkerung dort, dann im, weiß ich nicht, 15., 16. Jahrhundert, dann haben die Insel komplett abgeholzt, die haben alle Tiere, die dort waren, quasi ausgerottet, die haben dann versucht, durch Agrartechniken, die ziemlich ausgefuchst und modern quasi gewesen sind, die Erträge, die sie da bewirtschaftet haben, zu erhöhen. Das hat alles nichts genutzt und dann ist die Kultur dort kollabiert und es gab Bürgerkriege und was weiß ich alles. Und im Rahmen dieser Bürgerkriege und des kulturellen Kollaps der Polynesier dort sind auch die Steinfiguren umgestürzt worden und dieser alte Glaube an die Steinfiguren ist erodiert und hat sich in sein Gegenteil quasi verkehrt. Und als dann die Europäer irgendwann anlandeten, das war so im Anfang des 18. Jahrhunderts, waren nur noch sehr wenig Leute dort, die Steinfiguren und die Landschaft komplett zerstört. Viele sagen ja so, die Geschichte der Osterinsel ist so eine Blaupause für den Planeten. Irgendwann geht es uns vielleicht genauso auf dem Rest des Planeten, weil wir einfach mit unseren Ressourcen nicht handhaben und unsere Umwelt zerstören. Und die Osterinsel ist da so ein schlechtes Beispiel und vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
Ja, das ist mir auch neu, wusste ich gar nicht. Aber ja, klar, also ich meine, ich glaube, wir haben im Mai alle unsere Ressourcen quasi verbraucht und leben seit Mai nur noch auf Pump.
Richtig. Und wir brauchen eigentlich drei Erden, um unseren Konsum und Ressourcenverbrauch zu stützen oder so. Wir haben aber nur eine Erde, wir leben aber von drei quasi. Und die Osterinsel, da sieht man diese Überbevölkerung, dann Kollaps sozusagen der Agrarkultur, Ausrottung aller natürlichen Ressourcen, Abholzung komplett. Durch die Abholzung ist es erodiert, dann ist das Land, fruchtbare Land weggeschwemmt worden und hat keine Erträge mehr gebracht. Und dann ist die komplette Bürgerkriege, Zerstörung, totales Chaos, Vernichtung von allem, was dort irgendwie kreucht und feucht, inklusive der Menschen, ist keine...
Krass, also die haben sich also quasi halt alle gegenseitig umgebracht, ja. Und dadurch hat natürlich halt die Population wieder... In den grünen Bereich quasi gebracht.
Ja, obwohl, also jetzt mittlerweile wird aufgeforstet und dann kann man, es gibt ein paar schöne Wanderwege dort, also wer gerne wandert, das ist ziemlich klasse, die sind auch sehr gut ausgeschildert, also man braucht da keinen GPS und sowas. Gibt es schöne Wanderwege, da wandert man durch Eukalyptuswälder. Ist eigentlich auch Quatsch, weil Eukalyptus ist nicht von der Osterinsel, der ist da, weil der wird gerne genommen, weil er so schnell wächst. Dann hat man da irgendwelche Bergflanken mit Eukalyptus aufgeforstet. Ist auch ein bisschen spooky irgendwie, wenn man das weiß, dass der Eukalyptus kommt aus Australien, glaube ich.
Ja, ja, und der wird wahrscheinlich wahnsinnig viel Wasser fressen und die einheimischen Bäume halt irgendwie verdrängen.
Ja, gibt's ja vielerorts gar nicht mehr. Das war mit so Palmen bewachsen. Das hat man an einigen Orten hat man Kokospalmen gepflanzt. Die sind auch nicht von der Osterinsel. Also es gibt einen schönen Kokospalmenhain am schönsten Strand von der Osterinsel, wer Strände mag. Der fährt zum Strand, der heißt Anakena. Da haben sie einen sehr schönen Naturstrand auch. Der ist sogar nicht künstlich aufgeschüttet. Der ist echt ein schöner Sandstrand mit auch mit schönen Steinfiguren, die nebendran stehen und einem Restaurant und einem Campingplatz. Aber da haben sie Kokospalmen hingepflanzt und die gehören auch nicht zur Osterinsel.
Ja, ich finde das interessant. Also wir waren ja gerade auch mal wieder in Südafrika und da haben wir auch vieles darüber gelernt. Also es gibt in Südafrika einen Baum, der, muss mal überlegen, wie der heißt. Ist auch egal, ist ein australischer Baum. Und der wurde damals halt angepflanzt von den Briten, um schnell Feuerholz und Bauholz zu gewinnen. Und heute hast du einfach das Problem, dass halt das halbe Land voll damit ist und die einheimischen Pflanzen halt nicht mehr wachsen können, weil der halt einfach so unglaublich viel Wasser zieht und alles drumherum halt kein Wasser abbekommt.
Ja.
Und früher oder später rächt sich das wahrscheinlich.
Ja, und warum sie jetzt hier die Eukalyptusbäume auf der Osterinsel da hingepflanzt haben, ich weiß es nicht. Also es ist ja relativ klar, dass man das vielleicht nicht machen sollte, aber gut, vielleicht gab es andere Gründe. Und ansonsten ist es gibt ein bisschen Landwirtschaft, wenn man dann mit dem Auto zum Beispiel die Steinfiguren abklappert, kann man an einem Tag machen. Ein Auto mieten kostet so 50 Euro am Tag. Da kommt man ganz gut mit zurecht. Dann sind ganz viele Pferde und Kühe, die über die Straßen laufen, weil es dann doch ein bisschen Landwirtschaft gibt. Ist so relativ flach eigentlich. Dann gibt es viele, die bauen da irgendwelche Sachen an. Und es gibt aber auch ein bisschen Milchproduktion und Pferde. Mit Pferden übrigens kann man auch, wer reiten kann, der kann auch ein Pferd mieten und kann mit dem Pferd die Insel abklappern. Das finde ich auch ganz nett.
Das ist ja auch ganz cool.
Ja, ist ganz witzig eigentlich. Aber ich bin ja aus der Stadt, ich habe es nicht so mit Pferden. Deswegen ein Auto. Man kann auch Quatsch.
Deswegen ein paar mehr Pferde.
Ja, richtig. So ein Disco-Jeep kann man nicht da mieten. Ist ganz witzig eigentlich. Man braucht keinen Jeep da. Das ist alles asphaltiert. Es gibt ein paar, wie sagt man, Gravel Roads, also so Schotterstraßen gibt es ein paar. Aber alles nicht weltbewegend. Also man muss da kein Jeep mieten. Das geht auch mit einem normalen PKW. Kleinwagen reicht da. Die Straßen sind ziemlich leer. Und man kann dann diese Runde, wenn man, das ist eine Runde, die man fahren kann, an den Steinfiguren vorbei an der Küste, zum Steinbruch, zu den Tongariki-Figuren an den Strand von Anakena, zu den 7 Seefahrern, das sind die Figuren, die einzigen Figuren, die aufs Meer rausschauen. Mhm. Das kann man mit einem Auto, also wirklich locker an einem Tag, in aller Ruhe und mit viel gucken und fotografieren und rumlaufen, kann man das an einem Tag machen.
Was kann man denn auf der Osterinsel sonst so machen, außer halt diesen Nationalpark, die Steinfiguren beobachten? Du hast ja schon genannt, also wandern kann man ganz gut, mit den Pferden reiten. Was kann man sonst noch so machen? Also man muss ja die Zeit ja auch füllen.
Richtig,
ja,
richtig.
Für ein Wochenende ist das jetzt genug, aber wenn man ein bisschen länger da ist.
Ja, ich glaube schon, dass man so in 5 Tagen kann man da sich ganz easy. Ich glaube, es gibt Leute, die erledigen das in 2 Tagen alles. Wenn man sich ein bisschen Zeit lassen will, in 5 Tagen kann man das ganz gut machen. Eine Woche ist schon Woche finde ich schon relativ lang. Die Insel ist doch sehr klein. Wie gesagt, man kann wandern. Es gibt schöne Wanderstrecken an der Küste entlang zu Vulkankratern hoch mit einer tollen Aussicht über die Insel an der Küste entlang. Man kann Fahrräder mieten. Man kann viel mit Fahrrad fahren. Man kann schnorcheln und tauchen. Es gibt ein paar Schnorchel- und Tauchanbieter im kleinen Hafen. Da kann man mit Tauchen habe ich es nicht so. Ich habe es nur gesehen, dass es die gibt. Also man kann beides. Es gibt eine Steinfigur im Wasser, so 25 Meter tief oder so. Da kann man hintauchen.
Wie ist denn die dahin gekommen?
Künstlich? Ja, ich glaube, die ist künstlich dahin gesetzt worden.
Okay.
Damit man, das Meer ist relativ leer in dieser Ecke des Pazifiks.
Wollte ich nämlich gerade fragen. Ich hätte jetzt eigentlich geschätzt, man kann wahrscheinlich auch Whale-Watching oder so machen, aber ist nicht so.
Wale gibt's eigentlich da keine, weil es gibt da nicht viel zu fressen. Und die Migrationsrouten von den Walen, die gehen da nicht vorbei. Die Insel ist einfach zu abgelegen. Es gibt auch keine Orcas oder sowas, weil es keine Beutetiere gibt. Mhm. Es ist ja so eine Art Wasserwüste in dieser Ecke des Pazifik, die Osterinsel umgibt, mit relativ wenig Fischen. Man kann noch, was kann man noch machen? Ja, das war's eigentlich. Es gibt
Surfen?
Man kann surfen, richtig. Es gibt ein paar Surfspots um die Insel herum. Es gibt einen Surfbrettverleih, die verleihen auch so Stand-up-Paddling-Boards direkt am Hafen. Da sind auch relativ viele Surfer da. Vom Hafen kann man direkt ins Wasser gehen und kann da um den Hafen, die Küste entlang, kann man surfen. Da gibt's auch einen schönen kleinen Strand direkt da am Hauptort mit so einem, haben sie in den Stein gehauen, wie so einen kleinen Pool, so ein Naturpool, ist ganz nett, kann man schön sitzen, ein bisschen gucken. Wie gesagt, kann man alles zu Fuß machen, man muss sich nicht für die ganze Zeit, die man dort ist, ein Auto mieten. Eigentlich braucht man, wenn man gut mit dem Fahrrad ist, kann man es mit dem Fahrrad machen, obwohl es relativ sind, so 30 Kilometer, 40 Kilometer, die man dann fahren muss. Kann beim Wind ein bisschen anstrengend sein, wer eher so im Fahrrad nicht so gut ist, so wie ich, der mietet sich halt ein kleines Auto und dann braucht man das aber nicht für den Rest von der Zeit, wo man auf der Osterinsel ist, weil dann kann man.
Alles andere ist halt einfach fußläufig erreichbar.
Ist alles fußläufig. Wir hatten so eine kleine Pension von einem Franzosen betrieben, sehr witzig übrigens. Die war so ein bisschen am Stadtrand, also am Rand des Dörfchen, da wohnen so 6.000 Leute, glaube ich. Das ist wirklich sehr klein. Da ist man so 20 Minuten dann zur Hauptstraße gelaufen. Ist aber ganz nett. Ein Wort wollte ich noch sagen zu den Hunden. In einigen Foren im Internet und auch in einem Buch von Paul Thoreau, dem besten Reiseschriftsteller überhaupt, steht es irgendwie drin, dass es da wilde, bösartige Hundegruppen gibt. Das stimmt nicht. Also es gibt keine bösen Hunde auf der Osterinsel. Die sind alle sehr nett und freundlich, meistens relativ desinteressiert an Leuten, die vorbeilaufen. Aber zum Fotografieren und zum Kennenlernen und Streicheln von den Hunden, das auch geht durchaus. Die sind da sehr nett, alle die Hunde. Und die gehören auch meistens Leuten, also sind keine wilden Hunde. Auch wenn die so aussehen. Die laufen da irgendwo halt in der Gegend rum, aber eigentlich haben sie alle ein Zuhause, auch wenn sie kein Halsband haben. Und streunen dann halt irgendwie tagsüber rum. Und wir haben so viele Hunde, auch an den Steinfiguren, auch kleine Hunde, Welpen und so, getroffen, mit dem man da spielen konnte. Das war eigentlich die Hauptsensation. Irgendwann dachte man sich, ich bin ja nur mit den Hunden unterwegs und man lässt die Steinfiguren links liegen, weil irgendwelche Welpen ankommen und herumbalgen wollten. Das war sehr nett. Ich weiß nicht, warum das in den Foren so ein großes Thema ist, mit den wilden Hunden. Wirklich Leute, die danach fragen, habe ich gelesen, auch in amerikanischen Foren, was mit den Street Dogs da wäre und wie schlimm das da ist auf der Osterinsel, ist alles Quatsch. Es ist nicht schlimm, es sind keine Street Dogs, die gehören Leuten und die Hunde sind nett.
Okay.
Ja.
Wurde vielleicht mal irgendwer gebissen und hat es dann irgendwie quasi rumerzählt.
Keine Ahnung, wie sowas kommt. Das haben sie auch im Griff. Also in anderen südamerikanischen Ländern gibt es viel, viel mehr Hunde. In Peru oder so, da sind viel mehr Hunde auf den Straßen als jetzt hier auf der Osterinsel.
Ja, okay, cool. Wie lange würdest du empfehlen, auf die Osterinseln zu fliegen? Würdest du es den Chilenen nachmachen fürs Wochenende oder würdest du sagen 5 Tage Minimum?
Wochenende finde ich ein bisschen knapp. So 4-5 Tage finde ich ganz gut. Länger, also es kommt halt immer darauf an, wie man es timet. Ich glaube, wenn man weiterfliegt in die Südsee, der Flug geht, meine ich, Dienstagabend momentan.
Wäre jetzt meine Frage gewesen, genau.
Der geht Dienstagabend, der geht um 23 Uhr oder sowas, geht er weg und dann kommt er morgens in Papeete an. Und die Flüge von Santiago hin und zurück, die gehen täglich. Da kann man das so ein bisschen timen.
Also Donnerstag, Freitag hinfliegen und dann am Dienstagabend halt quasi weiterfliegen.
Genau, ungefähr. Das war, glaube ich, auch so unser Ding. Wir waren auf, glaube ich, 5 Tage da. Das war angenehm. Wobei wir, wie gesagt, wir hatten auch zwei große Hunde in unserer kleinen Lodge und dann ist irgendwie ganz schön, mit den Hunden ein bisschen spazieren zu gehen oder einfach zu sitzen und zu lesen. Die Hunde liegen dort, lassen sich kraulen. Finde ich auch immer, hat auch einen Wert auf einer Reise. Ich bin nicht so der Aktivitätenabhaker.
Ja, also alles eher entspannt. Ja, super. Das hört sich doch richtig gut an, Dirk.
Auf jeden Fall. Also wer sozusagen sich den Mythos der Osterinsel, wer das spannend findet, die ganze Geschichte, der sollte hinfahren. Und wer eine Weltreise vorhat und sich nachdenkt, wie seine Route ausschauen könnte, sollte. Im Pazifik ist schwierig drüber zu kommen. Im Nordpazifik ist einfacher, wenn man über Hawaii, da hat man mehr Verbindungen, oder wenn man von Südamerika direkt nach Neuseeland oder Australien fliegt, das geht natürlich auch. Wer den kleinen Schlenker einlegt über die Osterinsel und vielleicht nach Polynesien weiterfährt, das ist sehr lohnenswert.
Wäre auch die mehr Off-the-Path-Route, ne?
Das ist definitiv die Off-the-Path-Route, weil Tahiti ist auch schon sehr klasse. Und wenn man dann schon mal in diesem polynesischen Kultur ist, übrigens das größte zusammenhängende kulturelle Gebiet des Planeten ist Polynesien. Ist zwar wenig Land, viel Wasser dazwischen, aber es ist ein Kulturgebiet. Also es geht ja quasi dann noch bis Neuseeland und bis Hawaii in den Norden hoch. Das ist schon sehr spannend, finde ich. Die Leute sind sehr, sehr nett. Wenn man mal mit denen ins Quatschen kommt, die sind sehr freundlich. So das klassische Polynesische, die gehen halt in den Supermarkt und kaufen eine Schweinehälfte und ein Sixpack. Das ist irgendwie cool. gefällt mir irgendwie. Und wir waren in einem Café, vielleicht das noch zum Abschluss, und da war eine Kachel an der Wand auf der Osterinsel. Ich habe es, glaube ich, auch bei mir im Blog drin. Da stand nur drauf Love, Peace, Polynesia.
Mhm.
das,
ja, cool.
Das ist, ja, ist irgendwie lässig. Und so sind die auch drauf.
Ja, ja. Da bekommt man einen kleinen Eindruck, was einen so erwartet. Du hast gerade auch noch deinen Blog angesprochen. Den haben wir natürlich unten in den Shownotes verlinkt, wo du halt einen sehr ausführlichen Beitrag über die Osterinsel veröffentlicht hast. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, an der Stelle danke ich dir jetzt auch einfach erstmal, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für die vierte Folge mit dir. Mal wieder ein Traum.
Ja, war mir ein Fest.
Vielen Dank. Ich komme wie immer wenig zu Wort, das gefällt mir. Du erzählst immer wie immer ganz, ganz viel sehr Interessantes und ich bin mir sicher, du hast den einen oder anderen inspiriert, vielleicht die Osterinsel auch in deine Weltreise mit einzubauen.
Ja, oder einfach mal so hinzufahren, wer sich in Santiago de Chile langweilt, was ich mir gut vorstellen kann, der macht einen Abstecher, der macht einen Abstecher auf die Osterinsel.
Sehr geil. Okidoki, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ich weiß, dass du auch ziemlich beschäftigt bist und jetzt auch noch Termine hast. Und ja, danke, dass du da warst. Ja,
danke fürs Einladen.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder. Wahnsinn. Eine neue Folge ist vorbei. Ja, 123. Die zweite Folge, zweite Podcast-Folge hier auf Off the Path im September. Ich muss ehrlich sagen, das Podcast macht mir wahnsinnig viel Spaß. Die Abenteuer machen mir wahnsinnig viel Spaß, mit Line darüber zu sprechen. Besonders, wenn wir keine Unterbrechung haben von irgendwelchen Polizisten und sonst irgendwas. Oder Batterie zum Beispiel, der geht, hatten wir letztens auch. Die Folge kommt dann auch nochmal, die müssen wir nochmal irgendwie zusammenschneiden. Aber zurzeit muss ich sagen, ist zeitlich, fehlt es vorne und hinten. Mir fehlt auch die Assistenz bei diesem Podcast ein bisschen. Ich habe diesen Podcast seit, mein lieber Scholli, wir machen den jetzt seit 1, 2, fast 3 Jahren. Wow! Im Januar ist der Podcast 3 Jahre alt. Ich glaube, also wir sind mit Sicherheit nicht der erste Reisepodcast in Deutschland. Ich glaube, Luftpost zum Beispiel auch sehr zu empfehlen, der Podcast, den gibt es schon seit, keine Ahnung, richtig, richtig lange. Aber ich glaube, so ganz, ganz viele von denen, die jetzt gerade so aktuell sind, gibt es noch nicht so lange. Wahnsinn, 3 Jahre und das ist schon richtig cool. Wir knacken übrigens demnächst die 1 Million Hörer. Das ist sehr, sehr geil. Wow, was hat er denn da gesagt? 1 Million Hörer? Was geht denn? Ja, also komplett Hörer in 3 Jahren diesen Podcast hören, weiß ich nicht. Also je nach Monat ist das so, variiert das so zwischen 35 und 60.000, je nachdem wie nett Spotify oder Apple oder sonst irgendwas sind, also iTunes Podcasts und so. Ab und zu wird ja hier der ein oder andere Podcast gepusht von diesen Plattformen und dann kommen ganz viele Downloads auf eine Folge. In der Regel sind wir hier zwischen 4.000 und 6.000 Downloads pro Folge und das akkumuliert sich natürlich, weil viele natürlich viele Folgen hören. Aber es ist schon sehr, sehr geil, 1 Million Hörer in diesem Podcast ist nicht schlecht, oder? Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wenn das soweit ist, ich musste eigentlich gerade mal schauen, das ist bald auf jeden Fall der Fall. Ich müsste mal in mein Backend reingehen bei Libsyn. Da ist das nämlich alles hier gehostet. Und dann, wenn ihr kurz eine Sekunde Geduld habt, dann sage ich euch sogar, wann das der Fall bald ist. Also, wir haben jetzt, ja, bald. Vielleicht so in 2, 3 Monaten. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es tatsächlich, die 1 Million Hörer zum 3. Jubiläum zu schaffen. Oder kurz danach. Das ist auch eigentlich ganz geil. Das ist eine Zahl, auf die man hinarbeiten kann. 1 Million. 1 Million. Das ist 1 Million, das sind 2 Millionen Ohren, die zugehört haben. In der Regel hört man ja mit beiden Ohren zu. Geil. Das ist schon echt cool. 1 Million Deutsche, die diesen Podcast und meine blöde Stimme zugehört haben. Und ein bisschen Lines Stimme zugehört haben. Die schaut mich immer, ich weiß nicht, hört ihr sie tippen? Wenn ich immer was Böses, also Böses war ja nichts Böses, aber dann tippt sie immer ein bisschen lauter. Immer so. Jetzt schüttelt sie mit dem Kopf. Okay, Leute. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil. Ich fand auch eine super Folge mit Dirk. Dirk, wenn du diese Folge hören solltest, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, mein Lieber. Mega cool. Und bitte lass uns bald nochmal eine Folge aufnehmen. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Denkt dran, schaut bei Drausgänger vorbei. Neue Decken, neue Tassen, ganz viele tolle neue Produkte. Flaschen kommen übrigens auch. Und unser Container hat Verspätung. Er sollte eigentlich letzte Woche ankommen. Der war wohl in einem Sturm im Indischen Ozean. Ich gehe davon aus, dass wir um den 10.10. herum unsere Kaffeebecher und unsere großen Trinkflaschen wieder bekommen, wenn alles gut geht. Also wie gesagt, wir sind vorbereitet auf die beste Jahreszeit jetzt. Herbst. Richtig geil. Es ist jetzt so richtig schön herbstlich. Es ist sonnig. Also Sommerwetter, aber es ist halt nicht so heiß wie im Sommer. Und das finde ich ziemlich geil. Genau. Also schaut mal bei Drausgänger vorbei, da gibt es alles für den Herbst, alles für euch, für eure Reisen und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle, 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 tolle Woche. Wir hören uns bald wieder. Schreibt mir, wie gesagt, podcast@offthepath.com, offthepath auf Instagram, s-canaves, canaves auf Twitter oder #Abenteuerhappen auf Twitter. Könnt ihr auch drüber sprechen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bis bald.